herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, sondern Power Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geißler und Ann-Kathrin de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum!
Emlen, schon mal gehört? Marc Grevenick ist Co-Founder und bei uns zu Gast heute. Und er hat einen ganz tollen Slogan, denn der heißt Don't sell, help buy. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat das ganz viel mit Perspektivwechsel zu tun. Marc ist ganz vorne dabei bei innovativen Sales-Tools und hilft den Einkäufern, ein gutes Gefühl zu bekommen, wenn sie kaufen sollen. Also, hört rein, ganz viel Spaß.
Hi Marc, schön, dass du heute da bist. Freut mich besonders.
Hi, freut mich.
Erzähl uns mal, wieso deine letzte Woche war, mit was durftest du dich beschäftigen?
Meine letzte Woche, das ist eine gute
Jetzt
Frage.
Jetzt nach dem Wochenende, ne?
war also die letzte Woche, glaube ich, auch im November mehr oder weniger. Da habe ich mich sehr ausgiebig auch noch mit der Thematik Pipeline Building, also wenn es jetzt Richtung Sales geht, beschäftigt, weil ich glaube, die Pipeline, die man jetzt noch so im November oder noch, ja, keine Ahnung, bis Mitte Dezember aufbauen kann, ist mehr oder weniger auch die Pipeline, die man irgendwie dann im Januar, Februar, also in Q1, abarbeiten kann. Und währenddessen war ich ein bisschen draußen gewesen. auch mal, ist auch immer ganz wichtig, es hat hier sehr viel geschneit auch in Berlin, war eigentlich, obwohl es kalt war, dann doch gutes
während
Wetter
gewesen. Während du dir die Pipeline
gewesen,
aufgebaut hast? Das musst du uns erklären.
Ja, also eher abends dann oder wie sagt man in der Mittagspause, weil wir ja alle hier hybrid arbeiten bei Emmen, sei das erlaubt, glaube ich auch immer ganz gut, mal irgendwie ein bisschen abzuschalten, irgendwie mal rauszugehen, irgendwie sei es eine Runde um den Block und Co. Aber in der eigentlichen Arbeitszeit habe ich mich dann mehr oder weniger mit Pipeline-Building tatsächlich beschäftigt, ja.
Und wie macht ihr das? Wo ist das Geheimnis eurer erfolgreichen Pipeline-Building?
Boah. Was heißt Geheimnis? Also seit es sozusagen jetzt unser Unternehmen Emlen gibt, sind wir eigentlich sehr outbound getrieben, wo man ja sehr viele Stimmen hört, die immer sagen, okay, outbound funktioniert nicht mehr, vielleicht funktioniert es auch gerade deshalb noch ganz gut, weil es immer weniger machen und wir machen es noch, ne? Also es ist tatsächlich wirklich von klassischer Lead-Recherche und dann Code-Calling, ne? Klar auch ein paar neumodische Dinge wie halt über LinkedIn, hier und da immer nochmal ein E-Mail-Touchpoint, sofern man die Erlaubnis logischerweise hat. Also es ist jetzt praktisch nicht das Rad neu erfunden. Ich glaube, wir haben einen relativ ausgeklügelten Prozess jetzt über 2, 2,5 Jahre erarbeitet, der für uns, ich kann nur für uns sprechen, immer noch sehr gut hat funktioniert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch ein bisschen inbound, also über Marketing hat getriggert, eher contentmäßig auch zusätzlich dort noch Schwung aufnehmen wollen. Aber wir sind in der Tat sehr, sehr outbound getrieben, in Anführungsstrichen sehr, sehr klassisch, sehr sales-led unterwegs.
Aber weißt du, das ist gar nicht out, sondern ich glaube, die wenigsten trauen sich da noch ran, weil es so bequem geworden ist, sich hinter anderen Methoden zu verstecken tatsächlich. Und ich glaube, das ist was viele Tech-Unternehmen auch noch wieder vom Maschinenbau und Co. unterscheidet. Und George, du musst mich, kannst mich korrigieren, wenn das anders war, ja zuletzt auch in einem Tech-Unternehmen. Und das ist halt die Königsklasse, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die Eier zu haben, einfach auch kalt anzurufen und jemanden dann wirklich auch anzutreffen, der überhaupt noch gar keine Ahnung hat, dass es euch als Unternehmen überhaupt gibt, geschweige denn, dass er den Bedarf hat. Und dann auch noch eine Pipeline damit aufzubauen, das ist trauen sich nicht viele heutzutage mehr.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen halt mein oder unser Eindruck auch. Es gibt ja sehr viele, auch gerade in diesem B2B SaaS, also Software-as-a-Service-Umfeld, wo wir auch unterwegs sind, die so einen Product-Led-Growth-Ansatz haben, also sehr inbound getrieben sind über Freemium, Free Trial, aus meiner Sicht Product-Led-Growth auch mehr oder weniger nur Pipeline, und das jetzt komplett negativ zu meinen, ne? Ich glaube, selbst die besten PLG-Companies auf der Welt, irgendwie Slack, Notion und Co., die haben alle noch ein riesengroßes Sales-Team auch dahinter. Das heißt, das wird immer noch gebraucht, und ich sag mal so ein bisschen das Problem bei diesem Product at Grove ist ja auch, es funktioniert eigentlich nur im B2B-SaaS-Umfeld. Ne? Also der Heinz-Georg, der kann mir jetzt mit Sicherheit sagen, irgendwie im Maschinenbau oder so kann ich nicht einfach mal ein Free Trial machen von irgendwie ja, halt einer Maschine, die irgendwie Millionen von
Hätte
Euro
ich gerne.
Kostet.
Hätte
ich hättest gerne. Hättest du vielleicht gerne. Das heißt, da muss man vielleicht auch eher noch zu klassischen ne, halt Methoden irgendwie greifen. Aber wie gesagt, bei uns funktioniert es noch sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich Stück für Stück dort auch Inbound hinzuziehen. Aber ich glaube, wie du richtig sagst, ich glaube, es haben sehr viele Angst davor oder wieder Angst. Aber ich glaube, die Angst kann ich vielleicht jetzt ein bisschen nehmen. Es wird immer noch sehr gut angenommen. Ne? Klar braucht man irgendwie ein gutes Playbook, ein Pitch, auch wie man sozusagen mit den Leuten hat kommuniziert. Aber wir haben hier und da die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute natürlich auch freuen, mal nochmal so kontaktiert zu werden. Das heißt, ja, kann ich eigentlich nur ermutigen, das vielleicht nochmal mehr zu machen, wer es aktuell nicht macht oder zu wenig macht.
Wobei, ich bin heute auch ein bisschen stolz, muss
ich sagen.
Hast du
auch mal wieder jemanden angerufen?
Weil wir hatten heute kalt anrufen tue ich weniger. Aber wir hatten heute Audit. Und gute Mann, der kommt ja nun auch rum im B2B und auch im Maschinenbau gerade. Und ich habe dem unsere digitale Pre-Sales-Strecke vorgestellt, die wir wirklich auf der grünen Wiese jetzt zusammengezimmert haben mit Outbound und Inbound. Weniger jetzt Cold Calls, aber eben über Sales Navigator halt bei LinkedIn dann doch die Leute kalt anschreiben. Alles, was dazugehört. Und er hat das noch nie erlebt und noch nie gesehen und war völlig, für einen Auditor, völlig begeistert, muss ich sagen. Ging runter wie Öl, dass wir doch hier absolut auf dem richtigen Weg der Zukunft sind. Fand ich klasse, dass das so ein, also wenn das aus so einer Richtung auch kommt, ja, ist es unheimlich mal was Besonderes. Aber Cold Calls, ja, gehören dann auch irgendwo mit dazu. Da brauchst du auch spezielle Typen, die sich das trauen. Ja, also ich bin da weniger der Typ für, muss ich sagen. Ich bin eher so der Stratege, der es gerne aufbaut und sich auch finden lässt über Content. Aber es gibt ja Leute, die blühen da drin auf. Und dann klappt das auch gut, glaube ich, nach wie vor. Gerade weil eben der Trend gegenläufig ist. Ne?
Steht und fällt halt auch so ein Stück weit mit der Datenqualität. Ne? Ich sage mal, es sagen ja auch viele Leute, okay, ich meine, ich kann jetzt nicht mehr irgendwie im Office oder in der Office-Zentrale anrufen, weil da sitzt ja niemand mehr. Das ist mehr oder weniger so. Klar haben die Unternehmen sich damit auch beschäftigt und dann Weiterleitungen und Co. eingerichtet, aber man bekommt auch hier und da natürlich auch Zugang, ne, über Tools, die man kennt mit Sicherheit, auch zu den Direct sozusagen Numbers, also zu den Mobilfunknummern. Und da denkt man ja wirklich so ein Stück weit, mache ich das jetzt wirklich oder traue ich mich das? Und selbst da ist aber wirklich erstaunlicherweise oftmals die Response halt wirklich extrem positiv, ne? Wenn man natürlich die richtigen Leute anruft auch, ne? Und ich glaube, nachher ist das gerade im Outbound Cold Calling auch so ein Stück weit ein Game. Ich meine, wie messen wir das? Die DM reached, also halt Decision Maker reached zu Meeting booked, ne? Also man ruft ja oftmals an, um irgendwie halt eine Demo bei uns oder bei euch halt irgendwie, keine Ahnung, eine Discovery oder eine Need Analysis irgendwie halt durchzuführen. Und um aber praktisch diese Decision Maker halt zu erreichen, braucht es natürlich auch eine gute Datenqualität. Ne? Wenn ich 10 Nummern wähle und 10 Mal kommt irgendwie diese Nummer existiert nicht, dann wird es natürlich mit Pipeline-Aufbau auch schwer. Ne? Also es ist schon ein sehr datengetriebenes Game inzwischen, ja.
Sorry, ich habe nur noch eine Frage an Marc jetzt mit dem Datenschutz an der Stelle. Ich meine, du kriegst viele gute datenqualitätmäßig gute Nummern jetzt ja raus. Ja. Auch sehr easy, muss ich sagen. Aber darfst du die dann auch kalt anrufen oder musst du erst mit denen ein Double Opt-in machen oder wo kein Kläger, da kein Richter?
Also anrufen darfst du immer noch, ne? Also da bin ich, glaube ich, ziemlich gut im Bilde, also DSGVO-technisch. Ich meine, wir sind ja auch in Berlin oder in Deutschland ansässiges Unternehmen, dessen sind wir auch ein Stück weit verpflichtet. Das ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen das Lustige, du darfst die anrufen, du darfst denen irgendwie per Post einen Brief schicken, darfst aber keine E-Mail oder so halt hinschicken. Ich glaube, irgendwas im System müsste man nochmal, keine Ahnung, halt reviewen, das müssen aber andere Leute machen. Das heißt, das ist vollkommen okay, ne? Klar, kann da auch mal die Reaktion sein, ey, woher hast du meine Nummer jetzt halt her? Ein bisschen böser, aber dann sagt man einfach, okay, ich habe halt gedacht, oder gibt es auch mit Sicherheit Einwandsbehandlung, ich habe gedacht, okay, weil wir mit sehr vielen gleichen Unternehmen irgendwie arbeiten, könnte das für dich spannend sein. Und wenn nicht, dann ist das vollkommen okay, dann hörst du von uns halt nie wieder was. Ne? Also es steht und fällt auch ein Stück weit damit, aber damit haben wir jetzt eigentlich keine halt Probleme, oder ich glaube auch aus DSGVO-Sicht ist das kein Problem, ne? Weil diese Nummern sind Ich glaube zu 99,9%, ich bin nicht ganz, bin noch kein Experte aus dem Fenster lehnen, gibt es mit Sicherheit ein paar bessere Experten, die sind eigentlich öffentlich mehr oder weniger halt gecrawlt, ne? Also die sind sowieso irgendwo öffentlich zugänglich, wird halt nur viel länger dauern, bis du die halt irgendwie findest. Und deswegen gibt es halt diese Tools oder gibt es, glaube ich, diese Daseinsberechtigung für so Tools in dem Bereich.
Zum
Ja.
Beispiel EchoBot ist ja auch ein Förderpartner von uns, die bieten das ja auch an, beziehungsweise die heißen jetzt anders.
Das sind jetzt die
Earphone,
von, soweit
genau.
ich weiß, ja.
Aber ich möchte mal zurückgehen zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, was für mich, glaube ich, auch aus Führungsperspektive ein super wichtiges Thema ist. Und dazu habe ich zwei Fragen. Das ist das Thema, du sagtest gerade das Thema Playbook. So, jetzt weiß ich ja, dass du als Gründer von Anfang an mit dabei bist und ihr jetzt in der Situation seid, dass so wie das klingt, ihr ja skalieren konntet. Und du hast uns vorhin, warte, auch gesagt, dass ihr euch jetzt von einem, ihr seid alle vor Ort, an der Stelle wieder zurück in wir sind alle im Homeoffice entwickelt habt. Das heißt, dieses Playbook habt ihr wahrscheinlich also aus der Erfahrung heraus erstellt oder habt ihr euch irgendwo ein vorgefertigtes genommen und gesagt, okay, das passt jetzt zu uns. Wie seid ihr da vorgegangen?
Nee, also ich glaube, da kann ich ja nur jedem davon abraten. Ne? Klar gibt es irgendwie Leute, die sagen immer, okay, der Vertrieb, der funktioniert doch so und wird so gemacht. Ich glaube, das ist wirklich für jedes Unternehmen mehr oder weniger auch nochmal individuell. Ne? Klar, Mustern, Patterns, wie eine Journey aussieht und so, das haben andere Leute auch schon gemacht und erfolgreich gemacht, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen Copy-Paste. Versuchen irgendwie in sein Unternehmen reinzubringen, ist aus meiner Sicht, ich kann nur für mich sprechen, jetzt eher der falsche Ansatz. Man kann sich das sicherlich zunutze machen und irgendwie daraus Rückschlüsse ziehen, hey, das da passt vielleicht für uns gut, das da weniger, und daraus halt irgendwie so ein bisschen sein eigenes Playbook oder Template halt getriebenen halt Vertrieb aufbauen. Ne? In der Tat, wie gesagt, uns gibt es jetzt 3 Jahre, also 2,5 Jahre, wo wir eigentlich so auf dem Markt sind, und am Anfang war das halt Founder-led Sales gewesen, wie das oftmals halt bei Startups ist. Das heißt, ich war dann derjenige, der ja den Code Outreach gemacht hat, in der Demo dann, hallo, ist nochmal ich, und im Customer Success, hi, ich bin's nochmal. Das fällt den meisten Leuten aber gar nicht auf. Ne? Das kommt ja dann noch, klar, so ein Gründer, der vielleicht ein bisschen mehr Feuer hat und so, okay, Marc, du schon wieder, da fällt das vielleicht noch eher auf, aber ich wage zu behaupten, so jetzt im klassischen Vertrieb vielleicht eher weniger. Aber klar, da habe ich halt versucht, damals schon mehr oder weniger festzuhalten, okay, was funktioniert, wo funktioniert, auch welche Companies, also praktisch so ICP, ne, also ideal Customer Profile, passt jetzt zu Emden, wie sieht unsere Buyer-Persona aus, das heißt, wen müssen wir überhaupt kontaktieren, aber auch die User-Persona, das heißt, wer das Tool nachher nutzt, ich glaube, das ist ein niemals endender Prozess, wage ich mal zu behaupten, ich glaube, da feilt jede Company immer dran und sollte man auch. Aber daraus haben wir so ein Stück weit unser eigenes Playbook gebaut, und dann im Sommer letzten Jahres waren wir halt so weit gewesen, okay, wir können bei sehr vielen Dingen tick the box, sage ich mal, machen, und nicht bei allen. Da haben wir uns dann auch erste Sales Hires halt auch getätigt, unter anderem auch ein Head of aus dem Sales Tech Bereich, also der das Ganze schon mal auch mit auf gebaut hat, und da wurde das Playbook, bis heute wird das praktisch fast auf wöchentlicher Basis nochmal unter die Lupe genommen, verbessert mit den Insights, die wir natürlich von Kunden halt gewinnen oder hören, um praktisch da irgendwann ja vielleicht eine hundertprozentige Perfection dahinter zu haben. Aber ich glaube, das wird auch schwierig, aber man kommt nah ran vielleicht, und ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr gut, ja.
Aber das ist ja gerade die Brücke zu euren Produkten, wenn ich das richtig verstehe. Denn einer eurer Slogans ist ja nun, verbessere deinen digitalen Vertrieb durch ein hervorragendes Kundenerlebnis. Das seid ihr das beste Guinea Pig erstmal auf der Reise, oder?
Genau, also ich meine, wir nutzen natürlich ja unser eigenes Tool sozusagen in der Journey. Es wäre ja ein Unding, wenn nicht sozusagen. Das heißt, klar sind bei uns vielleicht auch die ersten Touchpoints mit dem Kunden eher noch klassisch. Ne? Wir haben gerade über Code Calling, auch Social Selling oder auch E-Mail halt gesprochen. Aber ab dann gehen wir tatsächlich eher in unser Produkt, was man sich ja so vorstellen muss, wie einen digitalen Verkaufsraum, ne? Wo sich praktisch Seller, also der Verkäufer praktisch mit dem potenziellen Käufer eben trifft und darüber tatsächlich die ganze Kommunikation inzwischen abbilden kann. Das heißt, wirklich Vertriebsunterlagen auf schöne Art und Weise zur Verfügung stellen, beidseitig. Das kann der potenzielle Kunde auch machen, ne? Gerade so Richtung Later Stages, also Dokumente hochladen, NDAs, Vendor Listening, guck mal, das da musst du sozusagen als Anbieter bei mir tick the box machen, damit es halt weitergeht, aber auch den ganzen Kommunikationspart, ne? Also ich sag immer hier so Kill-E-Mails, wo sehr viel Friction, Reibung sozusagen vorherrscht, ne? Halt auch Verzögerung im Sales-Prozess kann man darüber abbilden, und zwar in Form, wie man es eher so von iMessenger, WhatsApp gewohnt ist, also in Chat-Funktionalität. Wir haben sehr viele Funktionalitäten im Hinblick auf Zusammenarbeit, also Kollaboration. Und man kann darin auch den Deal closen, ne? Wenn man sowas wie ein digitales Signature-Tool irgendwie halt schon einsetzt, kann man in diesem digitalen Verkaufsraum auch den Deal sozusagen über die Ziellinie bringen. Und da hört es ja oftmals auch nicht auf, ne? Denken ja immer viele, sondern dann beginnt ja der Spaß erst eigentlich mit dem Kunden, so Stichwort Onboarding, Expansion, Reselling, Cross-Selling-Opportunitäten. Kann man sowas, was wir machen, auch nutzen. Ne? Das heißt, richtig erkannt, wir haben ein Sales-Led-Approach, aber sind sehr Buyer-Led, das heißt sehr kundenzentriert. Und ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus, möchte ich da nochmal sagen. Man kann sehr Sales-Led klassisch unterwegs sein, aber trotzdem sehr kundenzentriert. Und das ist in der heutigen Welt, glaube ich, ja fast ein Must-Have. Also da kommt man eigentlich nicht mehr drum herum. Ne?
Das kann man nur unterstreichen.
aus deiner Sicht, wer ist denn der ideale Kunde für euch? Wie sieht der denn aus tatsächlich?
Ja, bei uns Emlyn, der ideale Kunde, ich sag mal, wenn wir jetzt über die Industrie sprechen, kommt der eher aus einem komplexen, erklärungsbedürftigen Bereich. Klar, da gibt es mehrere Industrien, ne? Da kann man auch über Maschinenbau sozusagen halt auch sprechen, auch teilweise Telekommunikation. Wir haben für uns rausgefunden, dass es eher IT, also Informationstechnologie und Consultancy-Dienstleister sind. Das heißt wirklich beratungsintensive Digitalisierungssystemhäuser, die oftmals eben erklärungsbedürftige Produkte haben, längere Sales-Zyklen, mehrere Entscheidungsträger sozusagen involviert, damit man so ein Projekt, was oftmals ja auch sehr viel Geld kostet, irgendwie halt überhaupt umsetzen kann. Und da haben wir für uns praktisch festgestellt, da ist deren Pain da, also da gibt es das Problem, was wir sozusagen lösen, und demnach können wir dort in Anführungsstrichen relativ einfach und gut reinverkaufen und bieten auch wirklich von Tag 1 eigentlich direkten Mehrwert. Wir haben auch tatsächlich ein paar spannende Kunden, so eher aus dem Maschinenbau, was auch oftmals erklärungsbedürftig und komplex ist. Es geht um sehr hohe Summen dort auch. Da findet sozusagen unser Produkt auch sehr guten Anklang. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist als junges Startup, ist, absoluten Fokus zu haben, und demnach fokussieren wir uns natürlich darauf, was für uns am besten funktioniert, und das ist in der Tat eher so IT, Software Consultancy sozusagen im Unternehmen. Und
was waren so, ich meine, jetzt sagst du, ihr seid knapp 3 Jahre auf dem Markt, was waren so die größten Sales-Fails? Du hast nämlich vorhin gesagt, du bist selber nicht so der Vertriebler, was ich so gar nicht sagen würde, ehrlicherweise. Sagen immer alle von sich. Keiner will sagen, ich mache gerne und gut.
Glauben wir auch nicht mehr.
Nee, dafür spürst du zu sehr. Aber was waren so die größten Fails, wo du sagst, so als Gründer?
Die größten Fails, also wie gesagt, ist jetzt so das zweite Unternehmen, was wir hier aufbauen. Das erste Unternehmen war ja auch im SaaS-Bereich. Wie gesagt, sage ich, weil ich glaube ich eher so aufs Erste sozusagen muss dort so ein bisschen nochmal zurückblicken. Ich glaube, wir haben damals so ein Stück weit, und da kann ich nur von abraten, den Fehler gemacht und haben so auf mehr oder weniger alles geschossen, also im Hinblick auf Outreach, ne, weil wir vielleicht auch nicht gewusst haben, okay, wo findet unser Produkt wirklich den größten Einsatz, haben das aber irgendwann schon aus meiner Sicht mehr oder weniger rausgefunden, aber haben dann angefangen, okay, auch in andere Länder, dann trotzdem noch andere Industrien und so. Ich glaube, es ist für sehr viele cool, irgendwie zu sagen, hey, ich habe irgendwie 100 Kunden aus 20 verschiedenen Ländern und so, aber meines Ansicht nach zeigt das halt nicht, dass man irgendwie Product-Market-Fit hat oder Message-Market-Fit, weil auch dafür sind die Märkte, ich habe selbst mal in den USA gelebt, wegen dem anderen Startup, weil da 40% unserer Kunden aus dem nordamerikanischen Markt kamen, ist die Ansprache, die Motion, die Journey nochmal eine ganz andere als in der Dachregion. Ne? Genauso in UK, ich wage jetzt überhaupt in Skandinavien, hatte ich jetzt noch nicht so viele Touchpoints, auch Sprachbarrieren hier und da. Ich glaube, wo man dieses Localization, also nur übersetzen tut es halt auch nicht, sondern man muss ja auch die Sprache von den Leuten dort sprechen, so ein Stück weit, also wie die Dinge halt auch dann tatsächlich übersetzen. Also das war so ein Fail gewesen, weil es hat dann schon relativ lange gebraucht, bis wir wirklich gesagt haben, ey, das ist eigentlich Unsinn, das macht keinen Sinn. Hier, das ist eigentlich so unser ideales Kundenprofil, und da versuchen wir jetzt erstmal den Markt zu dominieren oder dort den größtmöglichen Anteil an Market Shares zu bekommen. Und dann gucken wir, was ist daraus vielleicht das nächste Logische, was sich daraus halt ableiten lässt, ne? Und das war sowas, was relativ lange gebraucht hat, bis wir das mal irgendwie halt kapiert haben. Den Fehler haben wir, glaube ich, jetzt hier nicht mehr in Anführungsstrichen gemacht, was aber nicht heißt, dass wir immer noch halt Herausforderungen hier haben, ne? Also es wäre ein Unding, wenn nicht, aber das wäre jetzt so ein, ja, Sales-Fail, wage ich mal zu behaupten, von dem ich jetzt hier so ein bisschen.
Was ja aber super wichtig ist, ne? Also was ja ein mega Thema ist, ne? Ja. Was gerade ja auch oft passiert, gerade zum Jahresende, Zahlen stimmen vielleicht nicht, ihr seid Investoren getrieben. Ich kenne auch genug in Unternehmen, wo dann gerade zur Abjahresmitte die Investoren unruhig werden. Damit meine ich jetzt nicht euch, sondern aus der eigenen Erfahrung heraus, dann anzufangen, ja, und zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt aus der Panik heraus breiter aufstellen und den Fokus verlieren einfach, ne? Wenn man da ja noch eine Chance sieht, da noch eine Chance sieht, und deswegen ist das ja ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
Also man darf wirklich nichts, glaube ich, zu allem Ja und Amen sagen, also auch bei Kunden, ne? Also wir haben jetzt inzwischen den Luxus, dass wir auch wirklich hier und da mal sagen, auch wenn man es ungern macht, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, nee, sorry, du scheinst nicht zu uns zu passen, ne? Also wir lösen dort, glaube ich, kein Problem. Klar kann ich dich jetzt irgendwie vielleicht hier closen, aber wir werden beide nicht glücklich, wenn es halt dann um die Umsetzung oder Implementierung oder um den tatsächlichen Nutzen geht. Da werdet ihr oder wir auch sehr schnell merken, das wird nicht fliegen. Und das ist eigentlich in dem Segment, wo wir sind, B2B SaaS, wo alles auch um Retention geht, also wie zufrieden ist dein Kunde, ne? Wie kommt er zurück, wie lange bleibt der Kunde, Customer Lifetime Value, wie viele Seeds addet er praktisch auch dann noch hinzu, das sind bei uns extrem wichtige Metriken, teilweise sogar noch wichtiger als die eigentliche Akquise von Kunden, ne, was oftmals halt vergessen wird. Da macht man sich damit diese Kennzahlen halt oftmals kaputt, ne? Sieht auf den ersten Blick schön aus, cool, hier 50.000 Euro Deal oder so, aber nach 3 Monaten ist der Kunde, sage ich jetzt mal, überspitzt weg, ne? War zwar schnell, quick und dirty, sage ich mal, Cash irgendwie auf dem Konto, aber so richtig weiterbringen bringt dich das als kleines Unternehmen sozusagen eher nicht, ne? Bei größeren kann das vielleicht hier und da mal funktionieren, weiß ich nicht, kann vielleicht der Heinz-Georg ein bisschen was halt dazu sagen, aber eigentlich sind das keine Kunden, die man halt will, also einfach auch mal Nein zu sagen zu Kunden, fällt natürlich aus Startup-Sicht immer so ein bisschen schwer, aber ich glaube, es
ist ja auch wichtig, damit du deine Mitarbeitenden nicht verbrennst, ne? Also wenn du dir da jeden Kunden sagst, okay, wir arbeiten jetzt mit dem zusammen, keine Ahnung, Stichwort Arschloch dann an der Stelle, ne? Der vielleicht auch nicht so cool mit deinen Mitarbeitenden umgeht, nur um die Kohle mitzunehmen.
Kostet dich letztendlich vielleicht sogar mehr, als er dir gebracht hat, ne? Ich meine, viele Leute, ich meine, im Customer Success, wie gesagt, Onboarding, Schulungen, etc., das ist ja, muss man ja alles praktisch in seine Customer Acquisition Cost oder sein Lifetime Value irgendwie mit aufnehmen, wird oftmals vergessen. Wenn man das dann wirklich mal mit gegenüber oder halt übereinander legen, keine Ahnung, ist es vielleicht sogar irgendwie auch nicht rentabel, ne? Das darf man auch nie vergessen, ja.
Bin da ganz bei dir. Also das ist sicher sehr gut investierte Zeit, sich genau diese Gratwanderung gut zu überlegen und auch mal Nein zu sagen. Kann ich eigentlich nur bestätigen. Es fällt natürlich schwer, wenn das süße Gift lockt, ne? Gerade, also jetzt Maschine verkaufen für 2 Millionen von mir aus, ne? Mit einer wissentlichen, ja, positiven Margenerwartung auch, ne? Ja. Weil es vielleicht genau das Standardprodukt, was du aus der Tasche ziehen kannst. Aber du weißt eigentlich, dein Gefühl sagt dir schon, der Kunde passt nicht in dein Wertesystem. Der Kunde scheint ein ganz, ganz schwieriger zu sein während des Projektverlaufs. Vielleicht hast du es auch schon von woanders gehört. Ja. Und ihr passt eigentlich nicht super zusammen. Dann ist es natürlich eine Abwägung an der Stelle und je nach Unternehmenszustand auch und gerade auch, wie voll ist meine Pipeline. Also da spielt ja viel mit rein. Aber ich glaube, generell ist das eine sehr gute Geschichte, sich das immer wieder zu überlegen. Wer sitzt mir denn da gerade gegenüber? Und auch den Mut manchmal einfach zu haben, es dann nicht zu tun, denn wie du sagst, die Zeit ist dann nicht gut investiert, ne? Ja. Die ist viel besser investiert in einen Kunden, wo vielleicht, ja, der gerade noch nicht wartet, wo die Marge vielleicht ein kleines Stück geringer ist, aber du kannst dir sicher sein, ihr macht da einen super Job, das wird anerkannt, das wird wertgeschätzt und er sagt zu 10 seiner Kumpels, hey, ich habe mit Emlyn hier zusammen geschafft und was Tolles auf der Taufe oben, geht doch mal dahin.
Ja, und ich glaube, da noch abschließend auch zu dem Thema, ich meine, sowas bleibt auch in Erinnerung, ne, sozusagen beim potenziellen Kunden, ne? Oh krass, da hat er eigentlich derjenige, wo ich vielleicht sogar inbound kam, also wo ich gedacht habe, das Produkt könnte vielleicht für uns diesen Painpoint lösen, hat gerade zu mir gesagt gehabt, du, ich glaube, das passt nicht. Ne? Ich glaube, das hört man auch relativ selten. Sowas bleibt in Erinnerung, weil es heißt ja nicht, dass es zum späteren Zeitpunkt dann nicht doch passen könnte, ne? Weil viele Unternehmen, gerade in dem Segment, ist sehr neumodig, wo wir tätig sind, na klar, so digitaler Vertrieb, sprechen sehr viele drüber. Ich glaube, die wenigsten machen es tatsächlich auch halt richtig gut. Das ist immer noch für die Dachregion sehr, sehr neumodisch. Okay, du hast vielleicht noch 1, 2, 3 Steps vorher mal zu tun, aber dann, keine Ahnung, im halben Jahr, zum Beispiel nach einer CRM-Implementierung, ich bin immer noch überrascht, wie viele Unternehmen, auch größere Unternehmen, ohne CRM auskamen.
Vermeintlich auskommen. Wirklich. Vermeintlich.
Ja, oder... Ja, genau, halt vermeintlich auskommen, aber irgendwie hat es ja funktioniert bis zu einem gewissen Grad, ne? Und jetzt halt irgendwie die Implementierung vornehmen und dann macht es vielleicht Sinn, über so Themen wie Emlyn oder völlig Emlyn unabhängig halt zu sprechen, ne? Und die kommen zurück, also das haben wir auch schon erlebt gehabt, die fühlen sich dann da echt gut beraten, ne? Weil einfach mal jemand gesagt hat, ey du, das passt noch nicht, aber wenn das und das bei euch passiert ist, dann glaube ich sehr schon, lass uns dann nochmal sprechen, dann melde ich sehr gerne und das nehmen die Leute, glaube ich, echt gerne war und da kann ich wirklich davon sprechen, das machen sie auch. Also es ist nicht einfach nur so dann, keine Ahnung, freundliches Nein oder Danke, Marc, dass du so ehrlich warst, sondern die kommen dann nochmal zurück. Ja.
Jetzt ist das Kind gerade vom Kinderturnen zurückgekommen. Ich habe mich hier eingeschlossen. Ja, so Fun Fact, damit ich hier noch die Aufnahme mit euch machen kann.
Dann sei leise, dass ich
nicht merke. Ich darf jetzt keine Frage stellen.
Da frage ich einfach nochmal eine. Wie ist denn das eigentlich jetzt mit KI? Was da alles so am Horizont hochkommt, wie groß ist der Einfluss auf euer Business zum einen und zum anderen, wie groß ist der Einfluss auf eure Kunden?
Ja, gute Frage, schöne Frage. Also ich glaube, da ist aktuell schon, man ist es gar nicht zu negativ, aber sehr viel Buzzword-Bingo auch unterwegs im Hinblick auf KI, AI. Ich glaube, da sprechen sehr viele Leute irgendwie gerade drüber mit einem sehr überschaubaren Wissen. das ist so ein Stück weit meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Na klar, hörst du auch immer von Kunden oder hörst du jetzt vermehrt, lustigerweise, hey, ist da auch eine KI irgendwie in eurem Produkt oder so drin? Dann frage ich immer, okay, was erhoffst du dir denn eigentlich mit einer KI? Und dann hört es halt oftmals schon auf, so nach dem Motto, okay, ich habe wenigstens die Frage, also hat Tick the Box, ich habe sie mal halt gestellt. Ne? Wenn man sich dann aber irgendwie wirklich fragt, warum du das benötigst oder was du dir damit erhoffst, sehr rar, also kommen dort irgendwie gute Antworten. Aber natürlich, auf die andere Frage so ein Stück weit einzugehen, spielt das eine Rolle? Ne? Man muss das auch, glaube ich, ernst nehmen als Unternehmen. Ich glaube, so im Hinblick auf Produktivität, Effektivität, was im Vertrieb ja auch immer wichtig war, ist und ich glaube auch immer bleibt oder jetzt vielleicht sogar noch wichtiger wird, kann hier und da KI schon unterstützen bei solchen Themen. Aber man sollte sich natürlich jetzt nicht irgendwie von KI erhoffen, keine Ahnung, ich mache nichts mehr den ganzen Tag und irgendwie wird der Deal von alleine geclosed, ne? Weil jetzt irgendwie eine KI dahinter ist. Aber ich glaube, der eine oder andere hofft sich das, aber ich glaube, das wird halt nicht passieren. Ne? Das heißt, wir hören das. Ich glaube, wir können das immer sehr schnell wegargumentieren. Also du brauchst das aktuell nicht. Mach dir keine Sorgen, das funktioniert auch so. Nichtsdestotrotz, bei uns im Produkt selbst, wir haben das von Anfang an eigentlich so konzipiert, dass das KI beinhalten wird. Das tut es aktuell noch nicht, bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt auch nur ganz wenige Unternehmen weltweit, die wirklich behaupten können, bei uns gibt es irgendwie eine KI, die wirklich einen Mehrwert auch liefert, weil sie sehr viele Daten sozusagen über Jahre, Jahrzehnte gewonnen haben. Das ist bei uns jetzt auch noch nicht der Fall. Aber wir haben eine klare Vorstellung, wie wir unseren Kunden KI zur Verfügung stellen können, wie sie sich das zu Nutzen machen können. Ne? Produktivität ist ein Thema, also wie kann ich zum Beispiel diese digitale Verkaufsräume, was aktuell schon ein paar Sekunden geht, fast schon ja selbstständig irgendwie halt integrieren, ne? Auch mit Vorschlägen, welcher Content muss da jetzt drin sein, um den Kunden praktisch in die nächste Stage und so zu bringen. Das ist aus meiner Sicht eher so Produktivitätsthema, aber natürlich auch, wie können wir eine Art Win-Certainty, also eine Wahrscheinlichkeit praktisch unseren Kunden mitgeben, wie wahrscheinlich dieser Deal tatsächlich in Closed One landet. Das ist eher was, wo ich extrem guten Mehrwert natürlich sehe, also Richtung Deal Forecasting, Predictability, was dann eher Sales Leadern wiederum hilft, genau, halt irgendwie Investoren oder den Gründern sagen zu können, guck mal, das machen wir am Monatsende an Umsatz. Ne? Also KI kann helfen, aber ich glaube, es ist immer noch ein bisschen mit Vorsicht halt zu genießen. Ja.
Oder ich könnte mir noch vorstellen, die Zauberantwort für eure Kunden wäre ja vielleicht dann, neben dem, was du schon gesagt hast, dass sie quasi die Lösung für euren Kunden zugeschnitten ständig weiter optimiert anhand der gemessenen Interaktionen zwischen euren Kunden und deren Kunden.
Ja, das ist mit Sicherheit dann so.
Immer schöner, besser, weiter, höher.
Genau, ne, das wünsche ich natürlich immer. Aber wie gesagt, das ist so meine Sichtweise drauf. Ne. Ich bin auch immer ehrlich, wie man hoffentlich merkt. Ich glaube, wird mit sehr viel Halbwissen aktuell noch um sich geholfen. Und ich weiß auch nicht, ob diese Stichwort so Hyper-Personalization, man bekommt ja teilweise E-Mails oder über Social Selling. Deswegen wollte ich mal fragen, funktioniert überhaupt noch so LinkedIn Outreach und so? Da werden die Leute ja tagtäglich irgendwie zugerattert, irgendwie mit ChatGPT. Nachrichten und für mich lesen die sich auch alles andere als authentisch. Also ich wage fast zu behaupten, dass ich eigentlich mit bloßem Auge ein paar Sekunden irgendwie sehen kann, ist es jetzt ein LinkedIn-Post irgendwie mit KI generiert, ne, und hat sich da wirklich einfach nur jemand hat gepromptet, wie man jetzt sagt, heutzutage, oder hat sich da wirklich jemand noch Mühe gegeben und das irgendwie selbst verfasst. Muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also das ist nur so ein Stück weit meine Sichtweise. Ich glaube, hier und da kann es helfen, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen, bis es wirklich so einen richtigen Push oder so weit ist, dass es wirklich irgendwie das Leben für uns alle
ist. Ich habe jetzt hier den Vertriebsnachwuchs mit dabei. Also ich glaube tatsächlich, sorry dafür, ich glaube tatsächlich, es ist ja auch eine Mischung aus allem, ne? Und ich glaube, wir müssen uns da alle erstmal rantasten. Und das, was ich so erlebe, ist tatsächlich dieses, die Angst, was zu verpassen jetzt an der Stelle, warum da gerade alle mit draufspringen. Und wenn du da dementsprechend deinen Kunden ja auch eine gewisse Sicherheit mitgeben kannst und genau aus den Gründen, wie du gerade gesagt hast, sagen kannst, okay, ja, macht Sinn vielleicht, aber guck mal, aus den und den Gründen haben wir es bewusst noch nicht dabei. Es ist ja auch wieder dieses Thema Vertrauen und authentisch sein, was du auch eben schon mal angesprochen hast, zu sagen, ja, das passt halt jetzt einfach nicht und es passt halt nicht überall.
Aber Investoren, kann ich ja sagen, die feiern das. Also das ist aktuell, wie man mitbekommt, auf jeden Fall the big thing. Ne? Wird ja sehr viel in AI und so praktisch halt investiert, wie man mitbekommt.
Bis die Bubble platzt.
Genau, keine Ahnung, ob sie jemals platzt, ob sie nicht schon geplatzt ist, I don't know. Aber das ist auf jeden Fall bei Venture Capital aus Investorensicht auch mit Sicherheit zu Recht irgendwie halt ein Thema. Ich glaube, wie gesagt, damit kann man sehr viel verändern, auch sehr viel Gutes oder für was Gutes halt verändern. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen. Aber wie du richtig gesagt hast, Anni, ich glaube, damit muss man sich auch beschäftigen. Und ich glaube, dafür ist es nie zu spät, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo es vielleicht wirklich so ausgereift ist und dann jemand, der halt nicht sich die KI zunutze macht, dann eher runterfällt, ne? Ich glaube, so muss man eher denken, man muss sich das irgendwie zu Nutzen machen als Mensch, um da wirklich, glaube ich, State of the Art zu sein.
Ja, ich meine, die Botschaft ist ja auch an der Stelle, dass ihr offen dafür seid und ja auch dementsprechend schon an Lösungen arbeitet, ne? Also das wäre eine andere Situation, wenn man sagen würde, nee, wir sind gar nicht offen und das wäre nicht kundenzentriert, ne? Dann werdet ihr euch da auch nicht...
Genau. Ich glaube wirklich, dieses Thema Semantik ist ganz spannend auch so. Also wie kann ich wirklich aus Nachrichten und sowas rauslesen? Ne? Also wenn mir jetzt irgendwie so ein potenzieller Kunde irgendwie Feedback gibt, sei es für E-Mail oder so, das finde ich ganz spannend, da halt rauszulesen, okay, weil ich glaube, das fällt oftmals gerade vielleicht unerfahrenen Vertrieblern nicht so einfach, okay, war das jetzt positiv gewesen, dass er sagt, okay, wir müssen gerade noch die Budgetrunde drehen, ne? Oder war das jetzt negativ halt gewesen? Also ich glaube, sowas kann ich mir vorstellen, dass das auch extrem gut in dem Bereich Semantik ist, nicht unbedingt AI, aber in dem Cluster irgendwie, glaube ich, halt schon so drin, ne? Hat auch Machine Learning, da kann ich mir auch bei uns vom Produkt oder für unsere Kunden einen sehr großen Mehrwert vorstellen. Spoiler, arbeiten wir auch dran schon.
Ja. Sehr cool, Marc. Jetzt ist der Vertrieb ja gerade in der schnellsten und größten Veränderung, die ich zumindest in meinem Berufsleben je erleben durfte, mit ganz vielen Chancen, mit ganz vielen Herausforderungen, mit ganz vielen Ängsten. Wie siehst du denn den Vertrieb so in 5 bis 7 Jahren?
Boah, das ist immer eine Frage. Ich habe jetzt schon, oder wir haben schon so viel zu tun irgendwie in den nächsten 1-2 Tagen, wie es da sozusagen halt aussieht, ist mit Sicherheit eine spannende Frage. Also ich glaube, ein Stück weit, also definitiv digital, Punkt. Also da wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Ne? Ich sage immer so schön, früher hat auch niemand gedacht, dass man vielleicht nicht mehr ins Autohaus gehen muss, irgendwie um sich ein Auto zu kaufen. Inzwischen kannst du dir ein paar Minuten online dein Auto zusammen halt konfigurieren und halt bestellen. Ne? Das wird auch in anderen Segmenten so kommen. Und ich glaube, da sollte man keine Angst davor haben, sondern das eher als Chance halt nehme, ne? Du hast ihn auch schon angesprochen, er hat jetzt irgendwie eine digitale Journey, Pre-Sales oder so schon aufgebaut. Ich nehme an, da ist auch dann noch in der Execution auch schon irgendwie halt das Ganze mehr oder weniger halt digital. Da wird es ein bisschen schneller gehen in Branchen, da wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber es wird definitiv kommen. Gibt es ja auch Statistiken dazu, ne? Ohne die jetzt irgendwie alle rauszuhauen. Also definitiv digital, dann auf jeden Fall auch Buyer-led. Das heißt, der potenzielle Kunde ist eher im Driver Seat, und das sage ich jetzt nicht, weil wir an dieser Thematik auch arbeiten oder predigen, sondern wirklich Statistiken sagen ja, ne, immer weniger Leute wollen irgendwie mit uns im Vertrieb sprechen. Ne, teilweise 17, 18% findet auch nur noch mit dem Vertrieb statt. Wenn man das dann irgendwie noch teilt durch zwei oder drei verschiedene Anbieter, die mit Sicherheit im Rennen sind, sind das noch 5 oder 6%, die man tatsächlich irgendwie mit seinen potenziellen Kunden auf dieser Journey irgendwie halt verbringt. Also definitiv kundenzentriert. Der Kunde gibt eher vor, ey, das ist der nächste logische Schritt für mich oder so sieht der Einkaufsprozess aus und nicht mehr dieses klassische, ich bin der Vertriebler, ich sage dir, wie der Prozess aus meiner Brille aussieht. Also das wird definitiv, das ist schon im vollen Gange, das wird aber noch mehr, noch stärker ja, in die Organisation kommen. Warum? Weil jetzt einfach auch die ganzen halt Millennials, Gen Z, Y in diesen Einkaufs- und Führungspositionen sind, ne? Und die kennen das Ding hier nur noch, so informieren die sich und so wollen die im besten Fall einkaufen. Das wird auch im Business-Segment logischerweise so kommen. Also das auf jeden Fall. Das heißt, genau, also ich würde jetzt sagen, einfach nur mal zwei Dinge sagen, digital und Buyer-led, aber ich glaube trotzdem auch immer noch authentisch. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wird immer wichtiger, gerade im Hinblick auf, was wir gerade besprochen haben, so KI, Hyper-Personalization, ne, super viel Spam. Das heißt, es wird immer noch Touchpoints mit dem Vertrieb geben und ich glaube, dass man da einfach sich selbst ist, authentisch ist, ne, auch mal Nein sagt. Das haben wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen halt besprochen. Ich glaube, das wird immer noch eine wichtige Sache sein, die auch, glaube ich, eine KI zumindest irgendwie in den nächsten paar Jahren auch nicht irgendwie halt ersetzen kann. Ne. Das heißt, ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass es die Position Vertrieb nicht mehr gibt, aber ich glaube, sie wird andere Dinge tun müssen. Ne? Wir sagen ja immer so gerne so eine Art Buyer Experience Designer. Also ich gebe dir praktisch vor, wie die beste Journey für dich aussieht und nicht mehr sozusagen, wie die beste Journey für mich aussieht. Ne? Weil letztendlich arbeiten ja beide am gemeinsamen Ziel. Jetzt halt eben so ein bisschen mehr, dass der Käufer dort eigentlich so ein bisschen zu sagen hat, wo es lang geht. Ne? Meint vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen strange klingen, aber ich glaube, das merkt man hier und da schon und es wird
Ich glaube, das klingt
definitiv
nicht
kommen.
strange. Das ist ja die Realität, die wir leider alle erleben dürfen.
Oder die Leute, die es nicht wahrnehmen, oder halt die Leute, die
Ich
es halt
würde
nicht
sagen,
wahrnehmen wollen, ne?
das ist so
Sage ich mal
ein
für
harter
uns, ne?
Verdrängungsprozess. Ich glaube, mittlerweile können wir das alle nicht mehr nicht wahrnehmen. Wenn
Ja.
jetzt unsere Zuhörenden sagen, das, was Marc erzählt hat, ist so spannend, ich möchte mich mit Marc weiter austauschen, wo kann man dich finden?
Genau, also vielleicht am besten einfach per E-Mail, wie gesagt, sorry, Quatsch, nicht per E-Mail, per LinkedIn. Jetzt bin ich selbst schon verwirrt gewesen vor lauter E-Mail, Ping-Pong hin und her. LinkedIn hat mein Name, Marc Remnitz, sollte man mich hoffentlich finden, gerne dort connecten, auch gerne Fragen stellen, ganz unabhängig vom Produkt. Das war so ein Learning für mich, bin ich da immer offen, sich auszutauschen, auch wenn jemand es vielleicht komplett anders sieht. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, auch irgendwie Input immer zu bekommen. Gerade als Gründer oder wie gesagt, als junges Unternehmen sind wir immer auf Feedback aus. Genau, wer Interesse am Produkt hat, gerne emlyn.io, kann sich da auch ein bisschen umschauen. Ansonsten E-Mail geht auch noch, ne? Also eine E-Mail-Adresse findet man vielleicht auch.
Oder einfach warten auf den Cold Call von Marc.
Ja, mache ich jetzt eher weniger, aber vielleicht von
Also
irgendjemandem,
ob
der kommt.
Marc
Ja.
jetzt nach den Erzählungen aggressives Warten beziehungsweise am Telefon unterstützt. Also cool, dass du da warst. Super viele spannende Insights an der
Sehr gerne, habe ich
Stelle.
sehr gefreut. Ja.
Super spannend.
Genau, hier den Nachwuchs hat es auch
Cool.
gefreut.
An Kathrin, Hans-Georg, habe ich sehr gefreut. Ist auf jeden Fall eine coole Initiative. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend und dann sehen, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und wer Bock hat, sich zu connecten mit mir, gerne
Werden
melden.
einige sein.
Alles Gute für
Danke.
dich.
Danke,
Ciao.
gleichfalls. Ciao.
Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Anni und Schorsch.
Looking for some new adventures, and you know what, it really makes makes me wanna fly. There's still millions of worlds undiscovered, and I just want a piece, I just want to try. Go to pull down old bridges and fences and shake off the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Julie and I'm a new constellations, which I've never pictured before.